Wissen hinter den Kulissen. Der Podcast für die Science hinter den Stories. Wir checken eure Lieblingsfilme, Serien,
Bazinga
und Games.
1,21 Gigawatt!
Was zum Teufel ist ein Gigawatt?
The simplest explanation tends to be the right one.
Because I'm a scientist.
Yes, science! Hallo und herzlich willkommen zu Wissen hinter den Kulissen, dem Podcast für euren Wissenschaftsdurst und euren Hunger auf Filme, Serien und Games. Wir melden uns hier mit der letzten Folge für 2025, machen heute so ein bisschen letzte Stunde vor den Ferien. Wir haben euch gebeten, Fragen einzuschicken und werden so eine kleine Q&A-Folge heute machen. Und dafür haben wir uns wie immer versammelt im virtuellen Podcaststudio. Mit mir hier sind Dr. Henry Holland Moritz, der uns aus Jena zugeschaltet ist. Grüße an Henry. Steht die Leitung? Hallo?
Hallo, hallo. Ja, die Leitung steht. Ich verstehe Sie sehr gut, Herr Popp.
Und zwei Stunden von Dänemark entfernt begrüße ich Anne-Therette Ziems, Physikerin und Wissenschaftsjournalistin. Hallo Anne.
Hallo.
Ich bin Jack Popp, ich bin immer hier und mache auch was mit Wissenschaft.
Yay.
So ihr Lieben, es ist Zeit für persönliche Updates. Wir können ja so offen sein und sagen, dass wir diese Folge noch vor Weihnachten aufnehmen. Das heißt, wir können noch gar nicht so richtig sagen, was wir an Geschenken bekommen haben. Aber es ist trotzdem ein bisschen Zeit seit der letzten Aufzeichnung vergangen. Deswegen frage ich euch wie immer, was habt ihr in der Zwischenzeit Schönes erlebt?
Also ich habe nachgezogen nach Henrys Ansage von der letzten Folge. Ich habe Weihnachtsplätzchen gebacken mit einer Dino-Ausstechform. Yay! Applaus an mich, dass ich das vor Weihnachten noch gemacht habe.
Geil, sehr gut,
danke,
sehr gut.
Danke, danke.
Aber gibt es da so Standardplätzchen mit diesem Teig, der so richtig, wo man husten muss? Oder hast du auch sowas mit so klebrigen Nüssen und mit Aprikosen?
Ich habe ein bisschen Freestyle gemacht, weil ich wollte so öko sein und habe so gesunde Plätzchen gemacht mit Vollkorn und aber auch Haselnuss und Banane. Die schmecken ganz gut. Die Konsistenz ist sehr plätzchenhaft. Also ich musste noch nicht husten davon. Also ich esse grundsätzlich auch Zucker, ne? Ich wollte es jetzt nur mal testen.
Ach so, ach, da nutzt man nur die Süße aus dem Zeug, oder wie?
Ja, aus Banane und so Datteln.
Ach krass, ah, das heißt, da ist gar kein Zucker drin.
Die sind gesund, sagte ich eingangs.
Aber naja, also ich sag mal, so ein bisschen Zucker geht ja auch.
Also ich sag mal so, es wurden auch schon die gesunden Dino-Plätzchen in Nutella gestimmt.
Oha.
Das ist auch passiert hier im Haus.
Das, okay.
Das ist so geil. Das ist dann der Workaround. Henry, was war bei dir los?
Wie letztes Mal angekündigt, war ich in Erlangen zum Quantencomics-Event. Die Uni Erlangen macht zusammen mit der Stadt Erlangen so ein Projekt, wo es darum geht, der Quantenmechanik so ein bisschen so ein neues Bild zu verpassen, weg von Schrödingers Katze hin zu neuen Bildern.
Mm.
Da war ich bei einem Workshop übers Wochenende und da gab es zwei Tage lang Vorträge über Physik. Es sollte eigentlich auch gezeichnet werden, aber es blieb bei Physik. So.
Ach nö.
Wir haben aber coole Lab-Tours gekriegt und ich habe den Quantencomputer gesehen. Das war ganz schön cool.
Oh.
Ich weiß bis heute nicht, wie es funktioniert. Also ich verstehe es nicht so richtig, ne? Wie funktionieren diese Algorithmen so? Was ist da? Also das Prinzip ist mir klar, aber wie programmiert man das? Wie sieht ein Computerprogramm dafür aus?
Also Quantencomputer ist ja eh so ein Mysterium, weil irgendwie gibt's das, aber irgendwie gibt's das auch noch nicht. Also irgendwie ist das noch nicht fertig entwickelt, weil die sind noch nicht leistungsfähig genug und man hat noch nicht genug Qubits pro Quantencomputer und so. Aber irgendwie stehen die ja auch schon an manchen Orten. Also das finde ich auch immer so crazy. Das ist so ein bisschen wie bei der Kernfusion, wo es die ganze Zeit diese Forschungsreaktoren gibt, aber irgendwie funktioniert das halt
ja
nicht.
Also ich glaube, die machen schon was, aber es ist halt nach wie vor schwierig so. Also die haben auch so ein bisschen erklärt, dass man da ziemlich viel Fehlerkorrekturen machen muss und so. Das ist alles gar nicht so einfach, aber die haben gemeint, wenn das läuft, mega geiles Ding. Was sie nicht so gut können, ist addieren.
Ja, aber das kann halt ein richtiger oder ein Standardcomputer. Das ist ja das Coole. Also man braucht ja quasi das nicht, um einfach nur ein besserer Computer zu sein, sondern für andere Anwendungen.
Genau. Und das Ziel ist jetzt, ich zeichne nächstes Jahr, Anfang des Jahres, einen Comic und der kommt in ein Buch rein. Und es gibt dann auch eine Ausstellung. Sehr geil.
Wow.
Ich freue mich übelst. Ja, es ist mega cool. Ja.
Wow, dann bist du ja auch Buchautor. Oh Gott, das übt ja Druck aus.
Ich weiß nicht, darf ich mich dann auch Autor nennen, wenn ich nur so zwei Seiten Comic beisteuere?
Auf jeden Fall.
Okay, cool. Oh,
das
nicht
geht
ja,
in
den
Lebenslauf
so
direkt.
Jawohl.
In deinen Wikipedia, auf deine Wikipedia-Seite kommt das. Das wäre auch so ein witziges Weihnachtsgeschenk, oder? Wenn man sich so gegenseitig so eine Wikipedia-Seite macht.
Ungelogen, das ist noch so eins meiner Life-Goals. Dass es so einen Wikipedia-Artikel über mich gibt, der nicht aus Belanglosigkeit wieder gelöscht wird.
Ja, oh, das ist echt, echt krass, weil eine Freundin von mir, der haben wir das wirklich mal geschenkt vor Jahren. Und da habe ich, also ihr Vater hatte mich gefragt, hier kannst du mir helfen, und dann haben wir den Artikel aufgesetzt. Und dann kam die Front der Fatis von Wikipedia. Also da sitzen ja ganz viele Männer.
Ja, ich weiß.
Weiß nicht, ja, aber sind wahrscheinlich vor allen Dingen Männer, die wirklich jeden Scheiß, der reingeht, erstmal löschen, weil sie sagen, interessiert gehen. Und da mussten wir sehr hart dagegen argumentieren und dann immer wieder quasi sagen, doch, hier, guck mal, die waren der Sendung und die ist da und bla.
Auch anstrengend.
Damit dieser Wikipedia-Artikel online geht. Hm. Naja, an sich ist ja gut, dass da nicht jeder Scheiß drin steht, ne?
Ja, das stimmt.
Aber sie hatte auf jeden Fall eine Relevanz. Und das Problem ist ja, dass es natürlich auch immer von den Interessen und dem Vorwissen der Leute abhängt, die da was reinstellen und erlauben und da irgendwelche Admins sind.
Wahrscheinlich ist es halt auch super schwer, wenn du jetzt denn nur dich extra anmeldest, nur um das zu machen. Also wenn du schon vorher so in der Community bist, ist es vielleicht auch ein bisschen leichter.
Aber das ist mir wirklich schon ein paar Mal aufgefallen, wenn man jetzt recherchiert und vor allen Dingen, also wir recherchieren ja niemals nur mit Wikipedia, also fast immer.
Fast nie.
Das haben wir ja so beigebracht bekommen. Aber wenn man dann quasi quer recherchiert, ist es mir schon ganz häufig aufgefallen, dass gerade bei so Spezialthemen auf Wikipedia wirklich falsche Informationen stehen oder überholte Informationen. Ja. Und ich habe da nur keine Muße, aber eigentlich denke ich mir, das wäre übelst gut, jetzt diesen Artikel anzufechten oder zu sagen, guck mal, der Part gilt einfach nicht mehr. So, das sind alte Informationen. Bitte update das mal.
Ich habe sogar einen Wikipedia-Account, weil ich habe das auch schon mal gemacht, dass ich so was ganz Kleines geändert habe, aber ich habe dann auch nicht geguckt, ob es quasi wieder rückgängig gemacht wurde oder so. Weil irgendwann hatte ich auch mal so den Elan, das da mehr zu machen, aber ja, dann ist es wieder verpufft. Aber ich finde Wikipedia generell, danke, dass es das gibt. Also,
ja, ist mega gut.
Schon gut.
Ich würde schreiben, Anne Dorette Ziems ist die beste Wissenschaftsjournalistin der Welt.
Finde ich auch einen guten ersten Satz für meinen Wikipedia.
Finde ich auch.
Ganz objektiv. Wir haben mal während des Studiums den Satz von Janke bei Wikipedia reingeschrieben. Also als wir Mathe studiert haben, hat Michael Janke, Jenki, liebe Grüße, den Satz von Janke geprägt. Das Doppelte jeder geraden Primzahl ist eine Quadratzahl. Denk da mal drüber nach. Den hatten wir mit Beweis drin und er wurde sofort wieder gelöscht. Das fanden die nicht lustig.
Hä?
Ja.
Also, hartes Pflaster Wikipedia, wenn ihr euch besser auskennt, schreibt uns Tipps bei Instagram oder an unsere Mailadresse podcast@wissenhinterdenkulissen.de. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Was ist bei mir passiert? Ich habe es gerade euch schon erzählt. Jetzt erzähle ich es nochmal allen, die zuhören. Ich habe ein kleines Tutorial erstellt, weil diese Lichterkette mich verfolgt, die Stranger Things Lichterkette. Das ist ein Mammutprojekt geworden und viele haben sich gewünscht, zu verstehen oder zu erklärt zu bekommen, wie man das nachbaut. Und ich mag das ja, wenn man ein Projekt macht, wo Leute sagen, ey, ich habe Bock drauf, ne? Und ich habe ja auch vor 2-3 Jahren erst mit Elektronik angefangen, genau aus demselben Grund. Also habe ich mich hingesetzt und so ein Tutorial gemacht für das Make-Magazin. Das ist ganz cool. Sehr cooles Bastler-Magazin. Und das hat mich, ich habe das massiv unterschätzt. Wir haben ja früher sehr viel YouTube gemacht, lange Videos, aber die hat alle Maurice geschnitten. Ich saß da nie dran. Und jetzt habe ich selber mal eins geschnitten mit 18 Minuten und habe gedacht, holy shit. Also ich war am Stück 43 Stunden wach.
Alter.
Das war nicht angenehm, ja, aber es musste fertig werden. Ich hatte eine harte Deadline und die wurde schon extrem ausgereizt. Und ich habe wirklich, also 5:30 Uhr morgens habe ich es abgegeben. Um 8 war die Deadline und da minus 43 Stunden vorher habe ich angefangen. Es war sehr heftig, aber es ist jetzt fertig und wir verlinken euch das in den Shownotes. Also wenn ihr auch eine Stranger Things Lichterkette haben wollt, dann guckt da mal in den Shownotes vorbei. Da gibt es eine schöne Anleitung, kleines Projekt für die freie Zeit jetzt zwischen den Jahren.
Und auch wenn ihr es nicht nachgucken wollt, guckt das Video trotzdem an.
Ja, das ist immer wichtig. Weil das Ding ist, ich habe mit denen nämlich, ich habe ja ein bisschen verhandelt. Also das, was ihr nicht wisst, Anne und ich, wir sind ja so ein bisschen in diesem, also wir müssen ja auch ein bisschen Geld verdienen mit solchen Inhalten. Und Anne und ich, wir tauschen uns da ja manchmal drüber aus, was so clevere Tricks sind. Und ich bin da ja auch noch ganz frisch drin und weiß noch nicht so richtig, wie man da gut verhandelt und bin auch ein ganz, ganz schlechter Kapitalist in der Hinsicht. Und ich habe jetzt aber mit denen ausgehandelt, wenn das Video eine gewisse Aufrufzahl erreicht, dann kriege ich nochmal Geld.
Und also das müssen wir schaffen.
Ja, los, also, ja. Leute.
Von jeder IP-Adresse aus einmal klicken.
Ja, bitte. Ja. Lass das einmal durchlaufen, lass ein Like da, dann kriegt Jack Pop Geld. Das wäre toll.
Übrigens finanziert das unser Podcast quer. Also Leute, nichts wie ran.
Unbedingt. Aber Updates gab es jetzt nicht nur bei uns, sondern wir haben letztes Jahr eine Tradition, sage ich mal, begonnen. Wir haben zur letzten Folge des Jahres auch den Podcast zusammengefasst. Bei Podigy, bei unserem Podcast-Hoster, gibt es tolle Statistiken, die kann man einsehen. Und da habe ich mich mal ein bisschen an Zahlen bedient, habe auch versucht, das ein bisschen anders zu machen als letztes Jahr. Und es ist sehr interessant, was dabei rausgekommen ist. Deswegen gibt es hier heute ausnahmsweise mal die Zusammenfassung von unserem Podcast-Jahr. Im Jahr 2025 haben Anne, Henry und ich ein gemeinsames Winterwochenende verbracht, eine Sommer-Science-Show aufgeführt, einen Preis in Berlin abgeholt und dann sehr viel Pause gemacht. Das hat euch aber nicht davon abgehalten, uns zu hören. 18.300 Mal wurde Wissen hinter den Kulissen im Jahr 2025 gestreamt und heruntergeladen. Mehr als doppelt so oft wie im Jahr davor. Wahnsinn! Auch menschlich sind wir gewachsen. Unsere kleine Community hier hat 568 neue Menschen dazu bekommen. Damit haben uns in diesem Jahr fast 1.500 Menschen zugehört. Unsere Folge zur Zombie Science hinter 28 Years Later war mit 1.156 Listens eure absolute Lieblingsfolge und hat sich direkt bei den All-Time Favorites eingereiht. Von allen Episoden, die wir je gemacht haben, belegt sie jetzt Platz 2, nur ganz knapp hinter den Ghostbusters, die seit Start dieses Podcasts einfach nicht von der Spitze wegzubekommen sind. Platz 2 für 2025 geht an unsere Star Wars Folge und Platz 3 geht an Jurassic World. Anscheinend liebt ihr es, wenn wir über die ganz großen Franchises sprechen. Die meisten von euch hören uns übers Handy, aber einige schalten auch mit anderen Geräten ein. 370 haben uns über ihren Amazon Echo gehört, 5 Technik-Nerds über das Linux-Betriebssystem Ubuntu und 2 Menschen über ihre Apple Watch. Auch geografisch haben wir ganz neue Gefilde betreten. Auf euren Reisen habt ihr uns dieses Jahr zum ersten Mal von Südafrika und Namibia aus gehört, 22 Streams kamen aus Brasilien, 3 aus China und Kasachstan und ganz heimlich hört man uns sogar in Russland, von da gab es nämlich 5 Downloads. Die höchste Einschaltquote hatten wir im Mai, kurz nach unseren Kooperationen mit Marie und Luisa von Behind Science und Eneas vom Podcast Fakt ab. Auch euer Support ist stärker denn je. Auf unserer Crowdfunding-Plattform Ko-fi ist dieses Jahr 4-mal so viel Geld eingegangen wie im Vorjahr. Danke dafür, ihr seid echt mega lieb. Auf dass es im Jahr 2026 10-mal so viel ist. Auf dass es im Jahr 2026 wieder so gut wird. Cheers.
Supergeil. Vielen Dank.
Bei jeder Sache dachte ich so, krass. Und in Südafrika und in Russland und doppelt so viel Geld wie letztes Jahr, wow.
Ja, das ist ja das Verrückte. Wir haben ja so viel noch andere Projekte, dass der Podcast, also die Vorbereitung immer viel Zeit nimmt, aber dieses Beschäftigen mit dem Erfolg, sag ich mal, bleibt so ein bisschen aus. Deswegen ist es jetzt total schön.
Ja, machen wir wenig. Ja genau, also Henry und ich kannten diese Zahlen bis gerade nämlich auch nicht.
Ich hatte so ein bisschen die Befürchtung nach unserer langen Pause, dass es eher schleppend wieder anläuft. Und umso positiver war ich überrascht, als es dann hieß, ey, mega geil, super Zahlen für die Folgen nach der Pause. Und natürlich, dass wir so einen Podcast-Preis abgeräumt haben, auch mega geil. Also ich muss sagen, vielen Dank an alle für eure Unterstützung.
So ihr Lieben, wir haben überlegt, wie wir das heute machen. Wir wollen unsere Folge trotzdem in 3 Parts aufteilen, denn ihr habt uns ja fleißig Fragen eingereicht, sowohl per Mail als auch bei Instagram, manche sogar persönlich. Deswegen haben wir das ein bisschen geordnet und aufgeteilt und wir starten natürlich mit euren wissenschaftlichen Fragen. Los geht's.
So, da ja die Weihnachtszeit stressig ist und wir alle extrem viel zu tun hatten vorher, gibt's hier einen kleinen Disclaimer. Wir haben uns nicht vorbereitet. Alles, was jetzt aus uns rauskommt, ist live.
Doch gar nicht anders als sonst.
Naja, jetzt Blick hinter die Kulissen von Wissen hinter den Kulissen. Also eigentlich quatschen wir nur rum, ohne richtig Ahnung zu haben. Nee, natürlich nicht. Wir sind Profis. Aber vielen Dank erstmal für eure Fragen. Und vielleicht starten wir mit der Frage von Lorenz. Der hat mir die Frage auch schon zur Weihnachtsvorlesung an der Ernst-Abbe-Hochschule gesagt. Und ich habe ihm gesagt, schick eine E-Mail. Und er hat eine echt lange E-Mail geschrieben. Mit ziemlich vielen Fragen.
Sogar mit Screenshots.
Also erstmal liebe Grüße und vielen Dank. Und zwar geht es um das Computerspiel The Division 2. Das spielt in einem postapokalyptischen Setting in Washington DC nach einer Virusepidemie. Die Menschen mussten sich in den Untergrund zurückziehen. Und die Rolle der Division Agents ist der Wiederaufbau der Gesellschaft. Die sollen für Sicherheit sorgen und für Ordnung. Und natürlich gibt es auch hier einen Konflikt. Warlords und Organisationen nutzen das Chaos zur Machtübernahme. Also so ein klassisches
Survival Game.
Survival Game nach dem Weltuntergang. Was passiert da eigentlich? Und Lorenz interessiert vor allen Dingen die gesellschaftliche Ebene. Also wie funktioniert der Wiederaufbau von Alltag, Strukturen und so. Und die Mission ist, dass in einem unterirdischen Pathway Park, das ist eine Mall kombiniert mit einem künstlichen Dschungel, die Gesellschaft wieder aufgebaut werden soll. Und seine Frage ist jetzt, wie realistisch ist es, nach so einer schweren Epidemie wieder so einen halbwegs normalen Alltag hinzukriegen und eine gesellschaftliche Struktur wieder aufzubauen?
Ich finde das eine ganz coole Frage, weil das in ganz viele Franchises reinspielt, die ich zum Beispiel auch dieses Jahr gesehen habe. Man hat ja ganz häufig diese postapokalyptischen Szenerien. Aber ich habe zum Beispiel dieses Jahr noch Silo geguckt bei Apple, die neue Staffel. Da leben die Menschen auch in so einem riesigen unterirdischen Bunker. Dann haben wir ja letztes Jahr über Fallout gesprochen. Das ist ja auch so. Und dieses Jahr kam auch ganz neu bei Disney Plus raus Paradise. Auch eine sehr coole Serie. Und da geht es darum, dass die quasi einen Berg ausgehöhlt haben, um da eine Stadt zu bauen. Und da haben sie quasi auch am Anfang gezeigt, wie sie quasi verschiedene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Architekten, Ingenieure und so weiter einfliegen, um von der Regierung aus gesteuert diese riesige Stadt zu bauen, weil sie wissen, demnächst steht hier der Atomschlag oder sowas bevor. Also sehr coole Frage. Vielleicht können wir das damit auch ja so ein bisschen öffnen und generell ein bisschen drüber sprechen. Weil ich sag mal so, dieses, ich fand es sehr witzig, wie er geschrieben hat, wie ist es, nach einer schweren Epidemie wieder ein Alltagsleben aufzubauen? Ich glaube, das haben wir alle erlebt, oder? also dieser Shutdown und diese ganzen Sachen und wie dann quasi, wieder versucht wird, zurückzukommen, das haben wir alle irgendwie live mitbekommen.
Ja, also auf dieser eher niedrigschwelligen, das war jetzt nicht Apokalypse, zum Glück, was wir da erlebt haben, das ging ja total schnell. Also da, also gefühlt jetzt ist ja alles wie vorher. Ich finde es sogar manchmal ein bisschen schade, dass es genauso ist wie vorher, weil ich jetzt manchmal so denke, in gewissen Situationen hat so niemand aus der Pandemie gelernt. Stichwort vielleicht mal eine Maske im Zug aufsetzen, wenn man hustet und schnieft. Aber gefühlt ist jetzt einfach, ist der Alltag ja sofort wieder eingekehrt. Wenn man jetzt wirklich diese Apokalypse hatte, ist es nochmal was anderes natürlich. Ob man jetzt direkt in genau den Alltag wieder zurückkommt, das geht ja schon mal gar nicht, wenn man sich ja irgendwie in den Untergrund verziehen musste, da ist ja sowieso alles anders. Aber ich glaube, dass so eine gewisse Form von Alltag, auch mit so ein paar Spaßsachen, also dass man jetzt halt nicht die ganze Zeit nur im Survival-Mode ist, ich glaube, das kommt relativ schnell wieder, weil das sehr menschlich ist. Mhm. Also das kann ich mir vorstellen, dass das so bestimmte Komponenten davon relativ schnell wieder irgendwie Einzug erhalten.
Das denke ich auch. Also ich denke auch, dass so die Grundbedürfnisse nach Gemeinschaft, nach bisschen Spaß, Unterhaltung und so, nachdem man irgendwie sein Überleben halbwegs gesichert hat, wieder da ist. Es kommt natürlich darauf an, wie der Alltag gestaltet ist, ne? Also das sieht man ja auch so an Gesellschaften, zum Beispiel im Nahen Osten, wenn das eine funktionierende Gesellschaft war, dann gab es einen Krieg oder sowas und dann übernehmen zum Beispiel solche Warlords oder sowas. Dann ist der Alltag natürlich ein anderer. Aber es wird sich irgendwie wahrscheinlich wieder eine so eine halbwegs stabile Gesellschaft einstellen.
Aber ja, diese Sache mit den Warlords und Organisationen, die da irgendwie dieses Machtvakuum nutzen, ist auch super realistisch. Ne? Ich habe auch eben sofort auch so an Arabischer Frühling und sowas gedacht, wo das ja auch so war, Regierung gestürzt und dann zack, Machtvakuum, zack, Militärregierung. Ja. Weil, und das ist das Blöde, Demokratie ist schwierig und anstrengend. Also so eine Gesellschaftsform wieder aufzubauen, dauert nämlich. Und es ist halt immer leichter, so was Militärisches, Diktatorisches dahin zu setzen und erstmal laufen zu lassen. Leider, weil du brauchst dann halt, also du musst dann halt eine große Gruppe haben. Alle müssen irgendwie mitentscheiden. Und das ist halt so ein bisschen der Nachteil.
Und ich glaube, das greifen die fiktionalen Inhalte da ja auch sehr gut auf. Also bei The Last of Us hat man das ja auch gesehen, dass du militärische Gruppen hast, dann hast du paramilitärische Gruppen und dann hast du die Leute, die einfach nur sagen, ey, ich brauche hier einfach nur Schutz und will einfach nur ganz in Ruhe leben. Also dass diese verschiedenen Gruppierungen dann auch gegeneinander antreten und kämpfen. Das war ja auch bei The Walking Dead so. Also auch in diesen ganzen Zombie-Szenarien ist das ja ein Klassiker, dass du einfach zeigst, diese menschliche Komponente, dass ja, sich einfach Gruppierungen dann bilden, die irgendwie dann alle plötzlich gegeneinander antreten. Ich habe da bei der Frage auch noch so ein bisschen drüber nachgedacht, wie es ist eben nach großen Kriegen, ne, auch nach dem Zweiten Weltkrieg und so, wie da der Wiederaufbau vorangegangen ist. Und du hattest ja dann in Deutschland auch so eine Zeit des Wirtschaftswunders. Also da ist ja dann nach 10 Jahren ging das ja wieder komplett gut weiter. Und was eben interessant wäre, da haben wir aber keine Vergleichsdaten dazu, ist eben, was passiert, wenn die gesamte Welt in so einer Situation ist. Ne? Du hast ja in so einer Kriegssituation auch immer die Weltgemeinschaft, die dann Aufbaugelder und irgendwie Support damit reinsteckt. Aber das ist natürlich die Besonderheit, dass man in so einem apokalyptischen Szenario irgendwie versucht zu rekonstruieren, wie das wäre, wenn niemand helfen kann, ne? Wenn man alles aus eigenen Stücken irgendwie wieder machen muss.
Die Menschen ziehen sich dann ja in diesen unterirdischen Park zurück mit dieser integrierten Mall. Und da fragt sich Lorenz, wie ist das mit der Licht- und Feuchtigkeitsversorgung für Pflanzen? Also es gibt da einen richtigen Park da unten. Wie kann man in so einem Setting das Ganze vor Schimmel und Feuchtigkeit schützen? Ja, jeder, der einen feuchten Keller hat, weiß, ist echt unangenehm. Und wie sichert man die Sauerstoffzufuhr mit sauberer Luft, Klimaanlage und wie reguliert man die Feuchtigkeit? Und können unterschiedliche Pflanzenarten unter solchen Bedingungen überhaupt überleben?
Ich glaube, das ist ein guter Punkt für Anne, oder? Weil ich habe mir sofort bei diesen Fragen gedacht, viele dieser Aspekte spielen für den Weltraum eine ganz große Rolle. Also gerade dieses Pflanzenwachstum. Ich habe nämlich nochmal gegoogelt, was für amerikanische Bunkersysteme es gibt. Es gibt ja diese Bunker für den Ernstfall, die auch die ganze Zeit gewartet werden und wo so Übungen stattfinden. Einer der bekanntesten ist irgendwie Raven Rock Mountain, das ist ein großer Komplex. Und da ist es aber eben so, dass die nur auf Vorratsbasis leben. Also die haben da kein oder zumindest kein bekanntes Projekt zum Züchten von Pflanzen. Aber im Weltraum, da muss man ja ähnlich vorgehen, ne? Da ist man ja auch komplett abgeschottet.
Also erstmal, wie du hast gegoogelt. Ich dachte, wir machen hier eine Freestyle-Folge.
Bisschen Vorbereitung muss ja.
aber voll. Ich glaube, dass wir da auch in unserer Fallout-Folge drüber gesprochen haben. Mir kommt es gerade sofort, hätte ich schon mal erzählt. Aber also ja, es gibt ja auch jetzt schon auf der Internationalen Raumstation, da gibt es auch Projekte mit Pflanzen. Das funktioniert also erstmal. Wobei die da halt eher nicht so ein Problem mit Feuchtigkeit haben, sondern eher andersrum. Also die haben gefühlt eher zu trockene Luft da. Also die müssen halt eher gucken, dass die auch mit der Haut und so weiter, dass die Luft da feucht genug ist. Also da haben die schon so verschiedene Sachen, auch Chilis und sowas angebaut. Ich glaube, die haben angefangen mit so Blattsalat, mit so einfachen Sachen, genau, ja.
Und Chilis im Weltall.
Okay. Ey, die mögen wie du scharfes Essen.
Ja. Es gab dann mal so Taco Night, wo die halt diese Chilis gegessen haben, ja. Das hat funktioniert.
Wirklich?
Witzig. Die haben auch Tomaten angepflanzt und dann, es ging auch voll durch die Medien, weil dann ist so eine von den Tomaten verloren gegangen. Also es wird ja immer alles so, das Inventar wird ja immer so ganz akribisch da geführt. Die haben da Tomaten angepflanzt und dann sollten die halt so in so Tütchen kommen und dann wollten die das, glaube ich, auch in so einem Videocorner Schulklasse zeigen und dann hat sich wohl irgendwie der Astronaut hat sich dann irgendwie so weggedreht und auf einmal war die Tomate weg, weil es ja auch Schwerelosigkeit, alles fliegt durch die Gegend. Und dann haben sie die nach Monaten wiedergefunden.
Die Tomate?
Und die war immer noch gut, auch Stichwort Schimmel, die war vertrocknet, aber die war nicht gammelig. Ah, also das ist okay. Das ist alles passiert, also das funktioniert, aber wie gesagt, das ist so ein bisschen anders als Untergrund, weil man halt diese Feuchtigkeit, die vielleicht im Untergrund döller ist, da oben nicht so hat. Und Schimmel, weil die ISS ist ja weitestgehend keimfrei, sogar fast ein bisschen zu keimfreies Immunsystem leidet auch, wenn man länger da ist. Und die sind ja immer, also die Crews da sind ja immer so ein halbes Jahr ungefähr da. Das ist quasi das Gute im All, schlechte auf der Erde, also Keimbelastung könnte im Untergrund eher ein Problem sein. Es gibt auf der Erde, das wurde noch nicht im All getestet, aber es wird fürs All gemacht, da gibt es auch so Forschungsprojekte, ob man nicht Pflanzen irgendwie ohne Licht, also dass die im Dunkeln irgendwie wachsen, das wurde sogar, glaube ich, auch mit Tomaten und mit so ganz verschiedenen Gemüsesorten ausprobiert. Da machen sie das nämlich, da sagen die quasi, okay, Photosynthese ist so ineffizient als Energielieferant und dann haben die halt gesagt, wir machen das über so eine Photovoltaikanlage, ziehen wir halt irgendwie die Energie und dann geben wir den Pflanzen halt die Nährstoffe, die sie brauchen. Einfach so. Mhm. Ja.
Echt, ja?
Also erstens ist die Tomate scheinbar voll die Experimentierpflanze, hä?
Ja.
Also die Tomate ist einfach, die muss immer herhalten. Und ich stelle mir gerade vor, wie sie so kleine Solarpanels mit so einem kleinen Kabel an die Tomatenpflanze ranstecken.
Das ist nicht, aber stimmt. Das wäre so ganz lustig. Das wäre so ganz lustig. Ja. Ja. Nee, das machen die nicht. Machen quasi über die Energie, die durch Solarpaneele gewinnen, stellen die quasi so Salze der Essigsäure her und das füttern die dann den Pflanzen und dann brauchen die quasi kein Licht mehr. Aber das funktioniert noch nicht top. Also es funktioniert ein bisschen, aber noch nicht so, dass man es auch wirklich ausprobieren kann im All. Aber es gibt diese Experimente, also von daher, ich würde sagen, je nachdem, wie viel Zeit vergangen ist nach der Apokalypse, könnte es sowas schon geben. Und ich meine, wenn der Forschungsdruck in diese Richtung groß genug ist und genug Leute mitziehen, kann ich mir schon vorstellen, dass sie da so einen unterirdischen Park irgendwie einrichten können. Die Frage ist halt, wie macht man das generell mit Belüften und so und wie verseucht ist quasi die Luft, die von außen kommt und wie gut kann man die reinigen, falls die irgendwie verseucht. Weil Viren sind ja tricky, haben wir ja auch mit Corona gelernt. Also gegen Viren kann man halt super wenig machen.
Aber bei Corona gab es ja zum Beispiel auch diese Luftfilter, die man dann in die Klassenräume gestellt hat und so, die dann die Viren irgendwie rausgefiltert haben aus der Luft. Und das mit dem, dass man eine ganze Stadt unter die Erde baut, das ist ja genau eigentlich auch Fallout, ne? Mit dem Unterschied, dass die Leute bei Fallout irgendwie unter der Wüste sind, gefühlt. Wobei natürlich dieses Wasteland dann durch den Nuklearkrieg kaputt gegangen ist. Und das wahrscheinlich bei The Division ist ja oben, wahrscheinlich blüht die Natur wieder übelst auf und die Leute sind nur im Untergrund. Man müsste halt irgendwie, weil die Frage war ja auch nach der Energieversorgung, also wahrscheinlich müsste man oben die Energie erzeugen, über Solar, Wind, was auch immer, ne, das nach unten leiten. Und dann könnte man ja auch zum Beispiel durch irgendwelche Pumpen oder sowas so Gebäude halbwegs trocken halten. Ist aber natürlich ein riesen Energieaufwand, wenn du da eine ganze Stadt trockenlegen willst, ne? Also schwierig, aber nicht unmöglich.
Ich denke auch, das ist eine Frage nach der Skalierbarkeit, ne? Also du kriegst das bestimmt für ein paar Dutzend, hundert, vielleicht sogar ein paar tausend Leute hin, aber ob du es für ein paar hunderttausend Leute hinbekommst, das ist dann, glaube ich, eine Frage. Und vor allen Dingen, wie schnell du reagieren musst. Also bei Paradise ist es so, dass die Regierung quasi schon Monate, wahrscheinlich schon Jahre vorher weiß, dass dieser Fall kommen wird und dass es nötig ist, das zu bauen. Also das finde ich auch sehr cool gemacht irgendwie, dass du siehst in der Rückblende, wie lange die das vorbereiten. Aber wenn du jetzt quasi, ne, so ein Szenario hast wie im Kalten Krieg da mit den russischen Schiffen vor Kuba, dann und dann plötzlich ein Atomkrieg ausbricht, da ist es natürlich schwierig. Also wenn du da nicht vorbereitet bist, dann wird es kritisch.
Genau, und das ist ja auch das Szenario bei Fallout, ne? Die haben ja vorher schon diese ganzen Walls gebaut.
Ja.
Und dann gab es den Krieg so. Und wenn so ein Virus ausbricht, darauf ist man ja, wie wir gesehen haben, kaum vorbereitet, ja. Und dann ist es wahrscheinlich schwierig, da so eine Infrastruktur schon unter Tage da einzurichten, um dann eine funktionierende Gesellschaft, so wie wir sie kennen, da unter Tage weiterleben zu lassen. Wahrscheinlich nicht. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Mike hat uns bei Instagram gefragt. Die Welt besteht ja immer noch aus vielen großen und kleinen wissenschaftlichen Rätseln. Welches dieser Rätsel möchtet ihr, dass es noch zu euren Lebzeiten gelöst wird?
Sehr geile Frage.
Am liebsten alle. Aber ich glaube, wenn ich eins aussuchen müsste, würde ich sagen, was ist dunkle Energie? Also was ist quasi die Kraft, die dafür sorgt, dass sich unser Universum beschleunigt ausdehnt? Denn wir nennen es dunkle Energie, aber wissen eigentlich überhaupt gar nicht, was es ist. Es gibt verschiedene Ideen, verschiedene Weltraumteleskope auch, die da irgendwie das lösen wollen, ist, glaube ich, zu übertrieben. Aber es gibt ja Euclid zum Beispiel von der ESA, was das All irgendwie vermisst und dann so eine 3D-Karte vom Universum oder vom Teil des Universums macht, was vielleicht indirekt so ein bisschen Aufschluss geben soll. Aber ja, also das hätte ich auf jeden Fall gerne gelöst und direkt danach dunkle Materie, bitte.
Spannend. Aber es war auch klar, dass du jetzt wieder was mit Weltraum nimmst. Wie könnte es anders sein? Ich will jetzt gar keine Wertung reinlegen in dem, was ich jetzt gleich sage zu deinem Anne, weil das finde ich auch sehr spannend. Aber ich würde mir wünschen, dass es eine Heilung für Krebs gibt. Vielleicht nicht alle Arten, aber dass man da einen ganz großen Schritt vorankommt. Vor allen Dingen, was die Diagnostik angeht, also das frühe Erkennen, aber tatsächlich auch die Heilung. Und ich meine, habe ich neulich erst wieder gelesen, bei AIDS ist es ja jetzt so, dass infizierte Menschen also erstmal geheilt werden können. Du kannst mit der Krankheit unter medikamentöser Einnahme so extrem gut leben. Du kannst auch Geschlechtsverkehr haben und so. Das war ja alles undenkbar in den 80ern und frühen 90ern. Mhm. Und das haben wir innerhalb von 30 Jahren geschafft. Also da bin ich ganz, ganz, ganz zuversichtlich, dass das noch passiert und dass wir das auch noch erleben werden.
Okay, jetzt schäme ich mich dafür, was ich gesagt habe eben. Ich hätte auch mal ein bisschen länger nachdenken können.
Genau das. Nein, 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 alles gut, alles gut.
Das mit Krebs wär auch meins gewesen, mein Top 1.
Okay, Anne, shame on you.
Shit. Und ich so, ich will wissen, wieso sich das Universum beschleunigt aussieht. Mir doch egal, wenn ich an Krebs sterbe.
Ja, also medizinischer Fortschritt ist natürlich, finde ich, so mit das Großartigste, was Menschen irgendwie erforscht haben und rausgefunden haben, ja, wie unser Körper funktioniert, wie man Therapien für verschiedene Krankheiten machen kann. Aber abgesehen von dieser Krebsthematik ist mein Platz 2, das geht in Annes Richtung. Und zwar würde ich mir wünschen, dass wir zu meinen Lebzeiten noch außerirdisches Leben entdecken.
Oh,
das fände ich cool. Also mir würde es schon reichen, wenn man irgendwo Bakterien entdeckt. Ja, also es muss jetzt nicht sein, dass wir mit Aliens irgendwie kommunizieren und sagen, hallo, na, was geht ab? Sondern allein die Tatsache, dass man es entdeckt außerhalb der Erde, spricht dafür, dass es wahrscheinlich irgendwo im Universum auf jeden Fall noch andere Zivilisationen gibt und komplexes Leben und so. Und das finde ich schon ziemlich cool.
Und dabei finde ich so spannend, dass diese Frage nach Außerirdischen ja lange Zeit aus der ESO- und Schwurbler-Ecke kam. Also auch ich immer gedacht habe, alle, die irgendwie an Außerirdische glauben, sind so ein bisschen verstrahlt oder wünschen sich das einfach nur, damit sie eine Ablenkung haben. Aber wenn jetzt quasi, weißt du, von hinten die Wissenschaft kommt und sagt, ja, guck mal, jetzt haben wir eben diese Sonden auf dem Mars und jetzt können wir das besser verstehen und jetzt können wir es vielleicht sogar beweisen. Und du hast ja auch mal so ein Reel darüber gemacht, dass es jetzt so diese Leoparden- oder tigerähnlichen Strukturen da in den Steinen gab.
Ja, auf dem Mars.
Die darauf hindeuten könnten, dass es da bakterielles Leben gegeben hat. So, das finde ich schon hochgradig spannend und dass du diesen Beweis eben nicht über diese geheimen Militärkomplexe und diese Top-Secret-Angelegenheiten löst, sondern wirklich unterm Mikroskop klärst und sagst, so machen wir das. Das finde ich schon ganz cool.
Apropos ESO-Ecke, kennt ihr dieses Video von dieser Alien-Autopsie? Dieses Schwarz-Weiß-Video?
Ja, von Roswell, oder? Von New Mexico,
genau.
Da.
Was so in Roswell war. Und als Kind fand ich das mega spannend. Da habe ich gedacht, ey krass, die haben so einen Außerirdischen da und jetzt zerlegen die den. Ey, wie abgefahren ist das? So super gruselig so, ne? Und wie du sagst, so ist es ja nicht. Also, dass das irgendwie so ein militärisches Ding ist, dass da irgendwas geheim gehalten wird und so. Also so funktioniert Wissenschaft ja nicht. Und wir hatten es ja auch, ich glaube, Anne, ich weiß nicht mehr, in welcher Folge du das gesagt hast, aber dass man Signaturen von Licht in der Atmosphäre von anderen Planeten analysiert und das dann daraus Rückschlüsse ziehen kann, was dort los ist.
Ja.
Und das finde ich so irre. Also man muss es ja nicht mal sehen und anfassen können, sondern es reicht, dass wir Licht kriegen von irgendwoher. Und dann können wir sagen, ey geil, yo, Leben. Und zu dem Space-Thema passt auch die nächste Frage. Mein ehemaliger Student Majid, liebe Grüße, hat mir bei Instagram die Frage geschickt, kann man mit genügend Wasser die Sonne löschen?
Das ist eine geile Frage.
Ja.
Liegt ja erstmal nahe, ne? Sonne, irgendwie so ein Feuer oder schütte ich Wasser drauf und geht die aus. Also wenn man Wasser auf ein Feuer schüttet, muss man sich erstmal überlegen, warum geht das Feuer aus? Also Feuer oder Brennen ist ja eine Oxidation, das heißt, es ist eine chemische Reaktion, Sauerstoff bindet sich mit dem Kohlenstoff dort, Energie wird frei, tralala. Und was das Wasser jetzt macht, ist, dass erstens, man braucht eine gewisse Energie, um das Feuer überhaupt zum Brennen zu bringen. Und diese Energie zieht das Wasser durch seine hohe Wärmekapazität erstmal raus. Außerdem sorgt das Wasser dafür, wenn sich das jetzt über das brennende Objekt legt, dass der Sauerstoff nicht mehr rankommt. So, das heißt, da wird das Feuer erstickt. Und die Sonne ist aber kein klassisches Feuer, sondern es ist ein Fusionsprozess, wo Wasserstoff zu Helium fusioniert. Und selbst wenn ich jetzt Unmengen an Wasser nehmen würde und würde das in die Sonne schütten, also dann wäre das eher wie, ich schütte Benzin in das Feuer, weil die hohe Energie, die die Sonne ausstrahlt durch Strahlung, durch Temperatur und so weiter, würde erstmal das Wasser aufspalten in Wasserstoff und Sauerstoff. Und dieser Wasserstoff wäre neuer Brennstoff für die Sonne. Das heißt, nein, man kann sie damit nicht löschen, sondern würde sie damit sogar noch anfachen. Seht ihr das auch so?
Ja, also sehr gut, Henry, richtig erklärt.
Danke, danke, danke.
Mir wurde vor ein paar Jahren, also echt schon Jahre her, ich glaube 2021 oder so, wurde ich schon mal genau das auch auf TikTok gefragt, Und ich habe ein Video, ich habe auch schon mal ein Video dazu gemacht, zu genau dieser Frage. Und weil ich so lustig fand, habe ich gedacht, okay, lass mal davon ausgehen, die Sonne ist wirklich ein Feuerball. Wie viel Wasser brauchen wir, um die Sonne zu löschen?
Ah, okay. Cool, cool.
Und das habe ich jetzt nochmal ganz kurz rausgekramt für diese Frage. Und ich kann schon mal sagen, es ist irre viel. Aber es ist halt genau das, was Henry hat gesagt hat. Also wir wollen halt der brennenden Sonne die Energie entziehen. Deswegen müssen wir sie abkühlen, und zwar auf unter 1000 Kelvin, weil das die Zirntemperatur von Wasserstoff ist. Die Sonne hat aber irgendwie 2×10^30 Kilogramm Masse, also es ist halt sehr viel Zeug. Das heißt, wir müssen mit dem Wasser irgendwie 2×10^41 irre Zahlen, ne, kann man sich gar nicht vorstellen, Joule Energie binden. Das sind 206 Trilliarden. Das Wort kannte ich gar nicht, musste ich extra nachgucken bei Wikipedia, da haben wir es wieder, in dieser Tabelle, wo man immer sehen kann, wie man so richtig große Zahlen nennt.
Ey, aber für diese Zahlen gibt es noch Wörter.
Ja. Ja, offenbar.
Oh, krass, wow.
Und wenn man dann so ein bisschen rumrechnet, wie viel Wasser man jetzt bräuchte, um diese Energie aufzunehmen, dann sind das 59 Billionen Mal alles Wasser auf der Erde.
Wow.
Aber es geht nicht, Sonne ist kein klassisches Feuer, man würde die nur noch mehr entfachen quasi mit Wasser.
Also macht es nicht, schüttet kein Wasser in die Sonne, okay?
Bitte nicht.
So, und kommen wir zur letzten wissenschaftlichen Frage. Florian hat die uns bei Insta geschickt. Aus welchem Material könnte der Ring, der eine Ring, bei Herr der Ringe sein?
Der Ring,
um
sie
alle
zu
knechten. Okay.
In den letzten Wochen habe ich tatsächlich alle Herr der Ringe in Extended nach und nach geguckt.
Ah, sehr gut. Oh,
geil.
Aber der wurde ja im Schicksalsberg geschmiedet.
Aber vielleicht ist das Feuer oder diese Schlacke, wo der zum Schluss dann reingeworfen wird, vielleicht ist die ja besonders heiß. Das heißt, wir bräuchten ein Metall, das einen besonders hohen Schmelzpunkt hat und extrem fest ist.
So, Hendrik googelt.
So, hallo. Google, welches Metall hat den höchsten Schmelzpunkt? Ja, es ist Wolfram. Und es hat einen Schmelzpunkt von 3422 Grad Celsius. Das ist viel. So, und jetzt ist noch die Frage, wie heiß ist Lava? Und zwischen 700 und 1300 Grad Celsius.
Zu wenig, okay.
Reicht nicht. Also, Herr der Ringe, halten wir einfach ganz kurz fest. Der Ring ist aus Wolfram und er kann nicht schmelzen. Er ist unzerstörbar. Er liegt dann halt da unten und das war's. Wahrscheinlich ist er nicht kaputt, sondern wartet einfach nur darauf, dass etwas, das einen Asbestanzug trägt, ihn wieder rausholt.
Aber warte mal, also wenn wir jetzt sagen, der ist aus Wolfram, ne? Weil diese Glühdrähte von Glühlampen auch aus Wolfram bestehen.
Ja.
So, wir wissen alle, eine Glühbirne kann durchbrennen. Das heißt, es geht nicht nur um die Hitze, die eingetragen wird von der Umgebung, sondern dieser Ring, der wird einfach extrem unter Strom gesetzt. Also du schickst da einfach ein paar Tausend oder Millionen Ampere durch, so viel Energie da reintragen.
Der Schicksalsberg ist einfach unter Strom.
Genau. Der Schicksalsberg ist ein Induktionsherd.
Genau.
Oh, so, das macht auf einmal alles Sinn.
Und dann kriegst du das gut
hin. Ja, und Sauron hat halt einfach das Patent und deswegen gibt es das nirgendwo anders, weil keiner darf das nachmachen.
Ja, das stimmt. Also, gut, ich ziehe meine Aussage von vorhin zurück. Man kann den Ring zerstören.
Mit Strom.
Mit elektromagnetischer Induktion. Mit Strom.
Sehr gut.
Genau, Sauron hat einfach einen geilen Ofen.
Ihr habt uns nicht nur wissenschaftliche Fachfragen gestellt, sondern auch richtig viele liebe, nette Nachrichten mit einfach nur Lob und Komplimenten. Darüber haben wir uns natürlich auch mega gefreut und lesen deswegen auch mal ein paar Sachen davon vor. Zum Beispiel hat uns Till geschrieben: Ich will einfach hier nur Danke sagen für euren tollen Podcast, Herzchen-Emoji. Es macht so Spaß, euch zuzuhören, bin auch mehr Film-Nerd und habe nur wissenschaftliches Grundinteresse. Till, das freut uns so. Also genau dafür machen wir das ja. Für alle, die jetzt halt nicht den ganzen Tag über irgendwelche Physik und anderen Wissenschaftssachen nachdenken, sondern sich einfach mal mit diesen bisschen anderen Funfacts berieseln lassen wollen. Also toll, dass wir quasi genau dich getroffen haben mit unserem Podcast. Und Nina hat uns auch eine Mail geschickt. Sie findet unseren Podcast super, was wir natürlich super finden. Und dann Und dann hat sie uns noch erzählt von ihrem einen Übungsleiter an der Montan-Universität Leoben. Da studiert sie nämlich.
Das ist in Österreich.
Genau, das ist in Österreich. Sie studiert da und ihr Übungsleiter passt perfekt zu uns, sagt sie, denn er erklärt auch einige physikalische Sachen anhand von Film und so weiter. Sie sagt zum Beispiel, die Kreisbewegung hat er anhand von Kevin Allein zu Hause erklärt, Kräftelehre mit antiken Mythen und so weiter und so weiter. Und dann hat sie uns noch was gefragt, und zwar, woher kam die Idee, Videos bzw. Podcasts zur Wissenschaftlichkeit von Filmen und Serien zu machen? Gab es da vielleicht auch einen Film, eine Serie, ein Game, das den Anstoß gegeben hat? Und die Frage gebe ich mal an Jackpop weiter, würde ich sagen, denn alles hat ja bei Science vs. Fiction angefangen, wo wir alle zusammen gearbeitet haben, von MDR Wissen war das ein YouTube-Kanal, ist leider eingestellt worden, das Format. Aber ich bin erst später dazu gekommen und Henry, glaube ich, auch. Also Jack, du hast das gestartet, das Format, oder?
Ja, und das hat genauso angefangen, wie wir das jetzt weitertragen. Ich habe auch coole Wissenschaftsvideos gesehen von Leuten, die das gemacht haben. Kyle Hill ist ein ganz großer YouTuber aus den USA, der hat das schon sehr lange gemacht. Das Format hieß Because Science und das habe ich sehr gerne geschaut. Also er hat genau das gleiche gemacht, Filme geguckt und das dann erklärt. Und das hat mich inspiriert und deswegen haben wir das dann beim MDR gestartet und jetzt inspiriert es euch. Also es ist eine schöne Kette an Ereignissen und genauso soll das ja funktionieren. Wir sind auch gar nicht böse, wenn jemand jetzt auch wieder so ein Format startet, sondern das soll ja genau in dieser Art und Weise rausgetragen werden. Und deswegen war es jetzt gar kein konkreter Film, sondern tatsächlich andere Wissenschaftsleute, die solchen Content machen und der einfach irgendwie, ja, cool zu schauen ist und der halt einfach irgendwie Bock macht.
Das passiert, glaube ich, auch ganz automatisch. Also wenn man sich so für Wissenschaft interessiert und für Filme, dass man sich vielleicht manchmal so fragt, okay, wie könnte das in echt funktionieren? Und dann ist es irgendwie so ein funny Abend und man steigert sich so ein bisschen rein und dann entsteht das und dann macht man es vielleicht immer wieder.
Henry kann vielleicht noch was dazu sagen, weil Henry, du hast ja quasi auch irgendwann mal dich dafür entschieden, deine Übungen und deine Klausuren mit diesen Film- und Serieninhalten zu befüllen. Wie bist du da drauf gekommen?
Ich bin darauf gekommen, dass ich während des Studiums auch einen Vortrag von einem Physiker gehört habe, der auch so Filmszenen nachgerechnet hat. Also ich erinnere mich da an Fluch der Karibik, wo die da in diesem Strudel fahren und dann beschießen sich die Schiffe da gegenseitig durch diesen Strudel. Mhm. Und er hat nachgerechnet, ob die sich treffen würden. Es kam raus, nee.
Das ist ja Sascha, oder? Sascha hat das gemacht, Sascha Vogel.
Ich glaube schon, ja. Wir hatten da beim Podcastpreis drüber geredet. Ich habe den Namen schon wieder vergessen, aber gut. Mhm. Das fand ich so cool, dass das was anderes ist als diese klassischen Beispiele aus den Physiklehrbüchern. Also jetzt hier die Beichte. Ich fand in der Schule Physik mega langweilig. Ich hatte zwar Leistungskurs und so, aber ich habe es gehasst, echt. Ich habe gedacht, Mann, ey, was ist das hier für ein Zeug? So, und da einen Zugang zu schaffen, der von diesem muffigen, langweiligen Zeug so ein bisschen weggeht, das fand ich spannend. Und wo ich dann die Freiheit hatte, zu machen, was ich will, habe ich das dann aufgegriffen so. Und ich sag mal, es kommt nicht bei allen gut an. Einige Studis sagen, oh ey, die Aufgaben, die sind zu kreativ. Leute verstehen die Aufgaben dann nicht so ganz, gerade wenn sie die Filme nicht kennen. Aber bei den meisten kommt es sehr gut an, dass sie sagen, ey, das ist so ein spielerischer Zugang zu Wissenschaft, zu Physik. Mhm. Und das mag ich sehr. Und eben auch, wie du sagst, einfach drüber nachdenken. Man guckt irgendwas und denkt man sich, okay, wie könnte das denn sein? Ich rechne das mal nach. Und dann rechnet man es nach und dann kommt irgendwas Cooles raus. So gewinnt man eine Erkenntnis daraus.
Und dann haben wir noch eine, wie ich finde, coole und interessante Frage bekommen. Und zwar fragt uns Sunny Black Panther, geht ihr mal auf Tour? Bitte auch in SH. Schleswig-Holstein, meinst du wahrscheinlich, wo ich wohne? Ja. Oh, würde ich begrüßen, wenn wir mal auf Tour gehen würden.
Ich fände das auch cool. Und vielleicht können wir das ja uns wirklich so für 2026 vornehmen. Also eine Tour zu organisieren ist krass. Und ich würde sagen, dafür haben wir vielleicht noch nicht die Reichweite, dass sich das lohnt.
Glaube ich auch. Ja.
Aber vielleicht können wir mal so ein oder zwei Events machen, wo wir sagen, vielleicht, weißt du, mit so 100 Leuten oder so was Gemütliches. Das können wir ja auch einmal hier in Leipzig machen und vielleicht einmal tatsächlich bei dir in der Nähe, Anne, dass wir uns da was suchen und einfach mal für 2026 eine Live-Aufzeichnung planen. Ich fände das sehr cool. Hätte da Lust drauf.
Was ich ja vielleicht auch anbieten würde, ist, wenn man sich so irgendwo andocken kann. Also wenn jetzt sowieso irgendwo so ein Wissenschaftsfestival oder so ist, dass man das in dem Rahmen macht. Weil es ist halt auch immer, ich meine, wir hatten ja vorhin die Zahlen gehört. Wir haben ja so ein bisschen über 1000 Leute, die uns regelmäßig hören, aber die sind ja überall. Und es muss sich ja auch quasi lohnen, dahin, also irgendwann an einen bestimmten Ort zu kommen. Da müssen ja genug Leute sein, die dann kommen würden. Das ist alles nicht so einfach, auch logistisch. Deswegen ja, aber sind wir auf jeden Fall offen für, würde ich mal sagen. Ja.
Wir haben Bock. Wir haben Bock.
Ja.
Genau. Und dann auf jeden Fall auch noch danke an alle anderen, die wir jetzt nicht vorgelesen haben, die uns nette Emojis geschickt haben und so weiter. Also richtig cool, dass ihr so Bock auf den Podcast habt, so nett.
Im letzten Part wollen wir uns nochmal den persönlichen Fragen widmen, die ihr direkt an uns hattet. Und das finde ich natürlich auch sehr schön. Wir versuchen natürlich mit dem Podcast auch ein bisschen was von uns mitzuteilen, damit ihr mitbekommt, dass Wissenschaft und Wissenschaftsinteresse eben auch ja, mit ganz normalen Lebensstilen vereinbar ist und auch mit so einem Hang zum Nerdkram und mit ganz verschiedenen Interessensgebieten auch. Und deswegen gehen wir jetzt mal so eure persönlichen Fragen durch. Nina, die uns vorhin schon von der Uni Leoben erzählt hat, die hat noch weiter gefragt. Nämlich wollte sie wissen, wie seid ihr zu den Naturwissenschaften gekommen? Hat es euch schon immer interessiert oder seid ihr über Umwege dort gelandet, wo ihr jetzt seid? Henry, du hast ja schon gesagt, Physik war überhaupt nicht deins in der Schule. Was hat dann den Ausschlag gegeben? Wann hat es bei dir Klick gemacht?
Ich hatte während der Schulzeit einen sehr coolen Nachhilfelehrer, den haben meine Eltern damals organisiert, das war so ein Physiker aus dem Nachbardorf und der hat, der sollte mir eigentlich in Mathe helfen.
Der Dorffysiker.
Aber wir haben dann immer irgendwelche, genau, er war Physiker und wir haben dann immer so über Physikkram geredet und so und das fand ich mal spannend, aber Schule, in der Schule war das halt, ja, so ein bisschen was viele meiner Studis auch sagen. So, mein Physiklehrer, ja, hat das ein bisschen zu ernst genommen alles und war halt eher so muffig, ne, und dann wusste ich nicht, was ich studieren sollte und habe erstmal Maschinenbau angefangen, weil man das halt so macht. Und da hatte ich einen extrem coolen.
Deine Chance gewesen, den Ofen zu erfinden, der den einen Ring schmelzen kann.
Das stimmt. Wieso? Das stimmt. Ich habe, ja, das, naja. Ich hätte Maschinenbauer werden können und hätte diesen einen Ofen konstruieren können, aber ich hatte dort einen extrem coolen Physikprof, Professor Behn, und der hat eine so coole Vorlesung gehalten, mit vielen Experimenten, hat es echt locker erklärt, auch so ein bisschen in so einem flapsigen Ton und so. Und ab da habe ich es geliebt. Ich habe gedacht, ey, wie cool ist das? Und nachdem der mit mir fertig war, habe ich mir auch gedacht, okay, ich studiere jetzt Physik. Oder dann habe ich gewechselt.
Stark.
Ja.
Aber das ist so ein wiederkehrendes Motiv, ne? Es braucht, also Interesse ist die eine Sache, aber du brauchst Menschen, die dich mitnehmen und die dich begeistern. Ja, das finde ich so cool, dass du diesen Aspekt in dieser sehr faktischen und nüchternen Naturwissenschaft eben trotzdem noch brauchst. Und das finde ich ganz toll.
Es ist halt auch krass, wie doll es auch immer auf die Lehrkräfte ankommt. Also ja, gerade bei diesen Fächern, die man auch in der Schule hat. Ich habe das Gefühl, manchmal wissen die gar nicht, was für eine Verantwortung die eigentlich haben, aber das ist so wichtig. Also es ist wichtig, dass man das irgendwie realitätsnah alles erklärt und so weiter und halt so dafür sorgt, dass alle immer noch so Bock haben.
Ja.
Also ich hatte das zum Glück. Also ich hatte, ich habe auch Physik studiert. Ich habe mich schon immer für Naturwissenschaft interessiert. Also ich hatte jetzt nicht, hab nicht so eine krasse Geschichte. Aber ich hatte echt gute Lehrkräfte, auch schon früh, schon in der Grundschule. Meine Klassenlehrerin in der Grundschule, Frau Glindemann, also da hat man ja jetzt noch nicht so Physik gemacht, aber wir waren zum Beispiel einmal, daran erinnere ich mich, bei ihr zu Hause im Garten in so einer Schulstunde. Und ich fand's so cool, ich war so mit meinem Lupenglas, hattet ihr früher auch so ein Lupenglas, wo man halt dann irgendwie so ein, weiß auch nicht, so Baumrinde da so reingetan, dann hat man sich das angeguckt. Ich habe mich so krass wie eine Forscherin gefühlt, den ganzen Tag lang. Und ich, also das fand ich einfach schon irre cool. Und dann ging es quasi gut weiter. Also auch auf der weiterführenden Schule hatte ich eine tolle Lehrerin, Frau Bühring. Ich mache jetzt hier Shoutout an alle meine Lehrerinnen, die wahrscheinlich den Podcast gar nicht hören. Genau, aber ja, also deswegen fand ich schon immer Physik cool in der Schule. Und bei mir war es eher so, dass ich nach dem Abi gar nicht so recht wusste, was ich studieren soll, weil ich fand eigentlich fast alle Schulfächer gut und ich habe mich für richtig viele Sachen interessiert. Und dann nochmal Shoutout an meine Mami, weil sie hat mir den Studiengang in Leipzig rausgesucht, wo man Physik auf Englisch studieren konnte. Und dann war ich so, okay, wir melden uns da an.
Und vielleicht da noch abschließend dazu, für alle, die sich auch mit Physik schwer tun, also das sind ja bei meinen Studis viele Leute dabei, die das auch hassen, ne? Ihr seht, es geht alles und es ist nicht schlimm und ihr könnt auch noch die Kurve kriegen, auch wenn ihr es in der Schule nicht gut fandet. Ja. Also das als kleine Motivation, also Dinge müssen nicht so bleiben, nur weil sie mal so waren. Ja, also
ja, das stimmt.
Deswegen Kopf hoch, Leute, Kopf hoch.
Ich habe ja dann auch einen langen Umweg erstmal gemacht. Ich hatte in der Schule Chemie-Leistungskurs. Ich hatte eine ganz tolle Mathe- und Physiklehrerin. Ich hatte auch eine ganz tolle Chemielehrerin. Und die haben das richtig gut rübergebracht und habe dann aber lange nichts gemacht. Also ich habe ja dann Journalistik studiert und Anglistik und habe mich dann erstmal mit Geistes- und Sozialwissenschaften beschäftigt und habe dann quasi über diese kleinen Nerd-Spielereien, ne, über diese Franchises tatsächlich erst wieder zurückgefunden, indem ich gedacht habe, hey, da könnte man so ein erst Kneipenformat draus machen. Dann ist ja diese Science-Show draus geworden und das hat dann auch diese Leidenschaft wieder neu entfacht. Also bei mir war es so der spielerische Umgang damit, ne? Also erstmal der Hang zum Präsentieren, dass ich sage, ich finde das cool, ich würde gern, dass das andere Leute auch cool finden, deswegen zeige ich's. Und dann eben dieses Experimentieren und ja, eben genau dieser verspielte Umgang, testen, präsentieren, knallbuff, ein bisschen was vorführen. So, also das hat mich dann irgendwie wieder reingeholt und ist dann jetzt irgendwie so, ja, zum ganz zentralen Aspekt jetzt meines aktuellen Lebens geworden. War ganz cool irgendwie.
Das ist ja auch oft so im Leben einfach, weil viele Sachen passieren ja spontan und zufällig und bauen sich aufeinander auf. Es ist ja super selten so, dass man sich so einen Plan vorfertigt für die nächsten 20 Jahre und dann bleibt das so, weil einfach so viele Sachen noch dazukommen, die man irgendwie vorher, so viele Parameter, können wir sagen, wir sind ja hier in der Wissenschaft, die man vorher gar nicht auf dem Schirm hatte.
Lukas, ein ehemaliger Student von Henry, schreibt erstmal, Grüße gehen raus und Shoutout für den geilen Vortrag zur Weihnachtsvorlesung.
Jawohl, danke.
Er hat eine Frage gestellt, die wir auch schon ein paar Mal gehört haben, denn wie ist es mit uns Filme zu schauen? Ist das anstrengend? Kommentieren wir alles? Regen wir uns auf? Und was hat uns zuletzt so richtig genervt? Anne.
Mit mir ist es anstrengend. Je nachdem, was man selber mag, aber ich rede ganz viel beim Fernsehen. Also wirklich, ich kann mich nicht zurückhalten. Und nicht unbedingt, also ich sitze jetzt nicht unbedingt da und sage immer, das geht nicht in echt, das geht nicht in echt, ha, nice try, also so nicht. Aber ich kommentiere auch so alles Mögliche, was ich gerade so denke. Und was mich jetzt zuletzt aufgeregt hat, und ich mag es kaum sagen, weil das eine unserer letzten Folgen war, aber Stranger Things, ne? Also eigentlich cool, eigentlich alles cool, Megaserie, aber jetzt beim Gucken von den neuen Folgen von der fünften Staffel habe ich noch ein paar Mal gedacht, dass die sich selber so sehr ins Bein, sagt man das, ins Bein gestochen oder sich ein Bein gestellt haben. Ich bin manchmal nicht so gut mit Redewendungen, aber wieso haben die eingeführt, dass der Demogorgon kein Feuer ab kann und man den damit irgendwie erlegen kann? Aber dann kann man den nicht erschießen, also da kann man keine Feuerwaffe quasi benutzen. Und also das ist eine der Sachen, die mich jetzt beim Gucken immer so krass aufgeregt hat, weil ich so dachte, oh Mann, das haben die nur gemacht, damit er jetzt nicht so leicht zu besiegen ist in den nächsten Staffeln. Und dann geht's weiter, gar nicht mal so wissenschaftlich, aber dann wissen alle, okay, Feuer macht die irgendwie platt. Wieso ist denn da das Militär in dieser extra Zone, die da haben? Und wieso haben die zwei Flammenwerfer? Wieso haben die nur zwei Flammenwerfer? Also sowas regt mich dann halt auch auf, ne? Also nicht so Sachen, die jetzt wissenschaftlich nicht stimmen, sondern Sachen, die einfach nur so convenient sind für die Filmemacher. Das finde ich dann so nervig, weil ich so denke, ja, aber das macht ja gar keinen Sinn. Jetzt, wo ich gerade darüber rede, wieso wohnen noch Leute in Hawkins? Wieso sind die nicht alle weggeschickt worden? Das macht eigentlich am wenigsten Sinn. Wieso gehen die da weiter zur Schule? Wieso haben die nicht gesagt, ciao? So am Ende von der vierten Staffel sind ja schon richtig viele Leute verschwunden und naja, aber
vor allem okay. Der Erdboden hat sich aufgetan, Leute. Der Erdboden tut sich auf und wir sagen, ey.
Ist mein Haus jetzt hier? Nee, ich bleib hier. Ich gehe hier weiter zur Schule. Kein Problem. Meine Kinder? Nee, gar kein Stress. Die können hier weiter wohnen. Also sowas regt mich auch manchmal auf. Nicht mal so wissenschaftliche Sachen. Aber ich rede auch sonst sehr viel. Ich kommentiere viele Filme gucken. Also muss man sich schon gut überlegen mit mir.
Außer beim Turtles-Film. Da hast du geschlafen.
Du aber auch, Henry.
Ich aber auch.
Henry, wie ist bei dir?
Ich kann eigentlich alles ganz gut gucken und ich sehe das erstmal gar nicht so durch die wissenschaftliche Brille. Manchmal bei so Effekten denke ich mir, ja, okay, ganz interessant so, wo ich dann auch denke, okay, könnte ich mal nachrechnen so. Wo ich mich aber so richtig aufgeregt habe, oder warst du dabei, Jackpop? Fantastic Four dieses Jahr, den wir zusammen geguckt haben. Was für ein scheiß Film. Leute, wieso fliegt der Silver Surfer oder die Silver Surferin in dieses schwarze Loch und wie kommt die da wieder raus? Ist es euer Scheiß ernst? Das ist so ein Plothole, wo ich mir denke, nee, abgelehnt. So, sowieso ein Scheißfilm. Und das war dann sozusagen die Kirsche auf der Torte der Scheiße. Ja. Niemals voll der Scheißfilm. Da habe ich mich aufgeregt.
Ey.
Die Kirschfliege auf der Scheißtorte. Anne, ich pflichte dir bei, Filme mit mir gucken ist auch super anstrengend. Ich kommentiere auch ständig und vor allen Dingen diese faktischen Sachen. So, weil ja, man braucht sehr viele Sachen für die Handlung. Neulich habe ich ein ganz tolles Reel gesehen von einem, der gesagt hat, guck dir Harry Potter an, nichts davon ergibt Sinn. Und aus dramaturgischer Sicht muss es auch nicht Sinn geben. Also er ist den Autorinnen und Autoren zur Seite gesprungen und hat gesagt, Leute, das muss so sein, sonst hättet ihr keine gute Geschichte. Und das versuchen wir ja auch häufig zu berücksichtigen. Aber er gibt ein schönes Beispiel. Er sagt, die haben in dem einen Teil diesen Zeitumkehrer und hat gesagt, warum benutzen die denn einmal? Die könnten den für alle Probleme nutzen, die sie haben.
Das ist immer mit Zeitreise so. Deswegen sind Zeitreise so schwierig, weil sobald das jemand kann, kannst du ja immer alles, nichts hat mehr Bedeutung. Aber okay, go on.
Ja genau. Ja, und was mich absolut aufgeregt hat, war, gestern Abend habe ich den neuen Avatar-Film geguckt. Und es war wirklich, wir sitzen da und die haben mich extra gebeten, wir wissen, du bist kein Fan von dem Film, können wir den bitte einfach gucken. 20 Sekunden, mein erster Kommentar.
Haben die direkt eine Zeitreise gemacht, oder?
Nein, da ging es vor allen Dingen um die Framerate. Ich finde, es sieht so scheiße aus. Also in diesen Welten ergibt das Sinn, aber es sieht aus wie ein Computerspiel. Du guckst den Film und denkst, es ist ein Computerspiel. Ich mag das nicht. Ich bin kein Fan von einer hohen Framerate, auch wenn diese Fernseher das so zwischenfügen. Das hat immer diesen Soap-Opera-Effekt. Finde ich ganz furchtbar. Und Avatar 3 ist ein absolut beschissener Film. Erstmal ist er genau wie Teil 2. Die finale Schlacht findet wieder auf einem Schiff statt. Der Gegner aus Teil 2 ist genau der gleiche. Es ist alles gleich. Sie haben diesen gesamten Film kopiert. Was ist los, James Cameron? Und dann ergibt das alles überhaupt keinen Sinn.
Ich habe schon Teil 2 nicht geguckt, weil ich dachte, dass es nicht toll wird.
Und dann dieses Ganze, wie das auf dem Planeten funktioniert, was die können, was die nicht können, wer wann wie atmen kann, wer wann dieses Skin tragen kann, wer der Avatar sein kann und bla 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 bla. Also das haut hinten und vorne alles nicht hin. Ja, auch diese schwebenden Steine. Manchmal sind die fest in der Luft verankert, ja, antigravitativ. Manchmal treten die drauf und dann tippt der nochmal so kurz nach unten runter. Ja, und du fragst dich, warum? Warum steht der eine fest in der Luft? Warum tippt der andere runter? Nur damit es cool aussieht. Aber es ergibt physikalisch überhaupt keinen Sinn. Also die ganze Gravitation auf Pandora haut auch überhaupt nicht hin. Ja, und absoluter Kackfilm. 3,5 Stunden. Ich wusste ja nicht. Ich habe gesagt, na gut, ich komme mit, ich gucke ihn mir mit an. Dann sitzen wir da und ich sage, ja, der geht 3,5 Stunden. Ich denke mir so, 3,5 Stunden? Kein Film muss 3,5 Stunden lang sein. Es war wirklich schlimm. Es war ganz schlimm gestern.
Okay, das ist extrem, ja. Krass.
Absolute Nicht-Empfehlung. Oh. So, dafür gibt es aber eine tolle Serienempfehlung von Jo. Jo hat einfach nur gesagt, ey, guckt mal For All Mankind. Kann ich auch sehr empfehlen. Geht es irgendwie um die Kolonisierung des Mars. Und dann gibt es noch Murderbot. Und Murderbot kenne ich nicht. Habt ihr das gesehen?
Ich nicht. Aber For All Mankind ist wirklich ganz witzig, weil das ist ja auch so eine alternative Realität quasi, was alles nach der Mondlandung passiert ist. Also ich spoiler nichts, aber es ist eine alternative Realität.
Und die letzte Frage, die wir hier einspielen wollen, die ist eine sehr witzige. Die kam von Thomas per Mail rein. Könnt ihr gesprochenes Pennsylvania Dutch verstehen? Und das wollen wir jetzt mal ganz kurz live machen.
Letzte Monat in Hanning hat die Grunsa sei Schatter gezähne, so er ist wieder in sein Loch gegradelt. So, wir müssen noch ein bisschen Water für warmes Wetter und schöne Blume. Ich gleich es Frühjahr arg viel. Dann kann ich wieder mein Motorcycle fahren und in mein Garten schaffen.
Okay, es klingt irgendwie weird, oder? Das ist so ein Mix aus Deutsch und Englisch. Das ist irgendwie so. Jedes zweite Wort ist Deutsch und dann ist irgendwie wieder Englisch mit drin.
Kennt ihr Afrikaans?
Ja.
Dass man in Südafrika spricht?
Ja.
Das ist auch so ein bisschen, ich verstehe es nicht.
Wahrscheinlich aus dem Kontext würdest du es wahrscheinlich ein bisschen rauskriegen. So. Ja, ich glaube, wenn du so Niederländern zuhörst beim Sprechen, da kriegst du aus dem Kontext auch jede Menge raus. Ja. Das versteht man auch ganz
da
gut.
Da versteht man ja oft so einzelne Wörter, die ja sehr angelehnt sind an Deutsch. Mhm. Ja. Aber andere sind ja wieder ganz anders. Also hier bei uns sprechen ja manche auch noch Plattdeutsch und da ist das ja auch so. Also das ist ja auch so ein bisschen ähnlich manchmal zu Niederländisch oder auch zu so Dänisch, Schwedisch und so.
Also die Antwort ist nein, aber vielleicht, wenn wir uns ein bisschen Mühe geben. So, ihr Lieben, damit wollen wir jetzt das Jahr mit euch ausklingen lassen. Vielen, 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 vielen Dank, dass ihr uns so die Treue haltet, dass ihr uns gehört habt und dass ihr uns 5 Sterne gegeben habt bei Spotify und anderen Podcast-Plattformen. Falls ihr das aber noch nicht getan habt, dann holt es doch jetzt bitte nach. Wir freuen uns da und das hilft unserem Podcast beim Wachsen.
Wenn ihr uns auch weiterhin finanziell ein bisschen unterstützen wollt, jetzt zum Jahreswechsel, dass wir uns ein bisschen Tischfeuerwerk kaufen können für unsere kleine Silvesterfeier, dann lasst uns gerne ein paar Euro bei Ko-fi da. Vielen Dank dafür schon mal.
Ihr habt uns jetzt alle irre viele Nachrichten geschickt, aber wir wollen immer weiter von euch hören. Also schickt uns bitte auch weiterhin eure Themenwünsche für nächstes Jahr. Wir haben da noch nicht alles festgesetzt, also sind auf jeden Fall noch offen für eure Wünsche. Das Einzige, was so ein kleines bisschen feststeht schon, wir verraten es jetzt einfach schon mal, wir wollen nächstes Jahr unbedingt eine Folge zu Zurück in die Zukunft machen.
Da gibt es nämlich ab März in Hamburg ein neues Musical. Und wir haben angefragt, ob wir bei der Pressevorführung mit dabei sein dürfen. Und die haben gesagt, ja. Von daher wird es vielleicht sogar kleine Live-Updates aus Hamburg geben.
Also mal gucken, ob die uns nicht zwischendurch rausschmeißen, weil wir zu viel reden währenddessen.
Sehr gut. Ja, ich kann nur an euch nochmal sagen, also an Anne und Henry, vielen Dank. Das war ein ganz schönes Jahr mit euch. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Gleichfalls.
Und dann wünsche ich uns und euch allen einen guten Rutsch. Wir hören uns in alter Frische 2026 wieder. Bis dahin. Bleibt wissbegierig und tschüss.
Und kommt gut ins neue Jahr. Ciao.
Tschüss.